Guten Morgen. Es ist schön, dass die Stimmung schon ausgelassen ist, bevor der Gottesdienst anfängt. Ich bitte euch jetzt, auf das Klaviervorspiel zu hören. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen in diesem Gottesdienst. Es freut mich, dass so viele trotz Ferien da sind. Und in diesem Gottesdienst darf es uns gut gehen. Wir wollen Gott feiern und wir haben eine Stunde extra geschenkt bekommen. Höchstwahrscheinlich das letzte Mal. Das ist sozusagen historisch und die ausgelassene Stimmung heute Morgen, die schiebe ich jetzt mal nicht auf das Thema, sondern darauf, dass ihr alle so unglaublich ausgeschlafen seid. Und das ist doch prima. In diesem Gottesdienst werden wir viele Lieder haben und ich danke allen, die dabei mitwirken. Das ist toll, denn es weist uns darauf hin, dass wir Gott loben dürfen. Er ist großartig und wir dürfen ihn anbeten. In diesem Gottesdienst werden viele Einladungen ausgesprochen zur Teilnahme an gemeinschaftlichen Aktionen. Und ich bin einfach froh darüber, dass immer wieder viele Leute es von Gott aufs Herz gelegt bekommen haben, Gemeinschaft für andere zu stiften. Wir werden eine Predigt hören von Pastor Rolf Cyrus, der für uns einen Bibeltext ausgewählt hat. Und den wird er uns auslegen. Und weil wir ihm als Leiter unserer Gemeinde ganz persönlich vertrauen dürfen, können wir aus dieser Predigt Orientierung auch für unser Leben bekommen. Und das ist prima. Das alles aber ist nichts ohne Gebet. Wir dürfen mit Gott sprechen, einfach so und ganz direkt. Da gibt es keine Hürden, außer meine Bitte, dass ihr dazu aufsteht. Ja, Vater, ich danke dir für jeden und jede Einzelne, die heute Morgen hier zum Gottesdienst gekommen sind. Wir wollen dich feiern, Herr, und nur gemeinsam können wir dir die Ehre geben. Herr, du kennst das Thema, du kennst alles, was im Vorfeld an Diskussion und Austausch war, und du kennst auch unsere eigenen Gedanken dazu. Vielleicht die eigenen Erfahrungen, die der eine oder andere hat. Du, Herr, sei Herr über alles. Du kennst unser Herz und das liebe ich so. Vor dir kann ich nicht nur nichts verstecken, vor dir will ich auch gar nichts verstecken, weil ich das nicht muss. Du hast bedingungslose Liebe zugesagt, vom ersten bis zum letzten Atemzug. Und es ist gewiss, Herr, dass ohne deine Gnade und Vergebung keiner von uns hier bestehen könnte. Danke, Herr, für deine unendliche Liebe, und ich bitte dich jetzt, dass du Herzen und Ohren öffnest für diesen heutigen Gottesdienst. Sei du spürbar. Mach uns bereit, Herr, deine Nähe zu erfahren, die du so gerne schenken möchtest. Schenk ein Herz, das mit Sehnsucht nach dir sucht. Amen. Ihr dürft stehen bleiben, das ist gerade günstig. Wir singen gemeinsam das nächste Lied. Und ich habe sehr spontan die beiden Sängerinnen gebeten, mitzusingen. Den Klavierspieler Gregor Pircher habe ich genauso spontan gebeten, das mit den beiden Sängerinnen zusammen zu machen. Das ist immer schön, wenn man gesegnet ist mit der Naivität in der Musik. Hoffen wir, dass es gut gelingt.
Unser Gott ist heilig, unser Gott ist mächtig. Lobt den Herrn im Himmel, lobt ihn auf der Erde. Lobt den Herrn mit Singen, lobt den Herrn mit Tanzen. Lobt ihn voll Freude, lobt ihn von Herzen. Lobt unseren Gott. Lobt ihn voll Freude, lobt ihn von Herzen, lobt unseren Gott. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja, Halleluja. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Lobt den Herrn mit Trommeln, lobt den Herrn mit Zimbeln. Lobt ihn mit Trompeten, lobt ihn auf den Saiten. Spielt zu eurer Ehre, gebt ihm euer Bestes. Lobt ihn voll Freude, lobt ihn von Herzen, lobt unseren Gott. Lobt ihn voll Freude, lobt ihn von Herzen, lobt unseren Gott. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja, Halleluja, alles, was atmet, lobe den Herrn.
Ich danke euch. Vor etwas längerer Zeit, es war kurz vor den Sommerferien und nun sind ja schon die Herbstferien wieder um, hatte ich euch gebeten, zum Stichwort Auszeit mit Gott doch gerne Fotos einzusenden. Und diese Fotos, die würde ich euch jetzt gerne zeigen. Zuerst eine Frau. Nee, eins. Denn das, oder gut, ein Mann. Das hier ist Horst Zellmer, können wir jetzt auch nicht mehr schönreden, da ist auch eine Frau bei, deshalb passt die Einleitung nicht ganz so. Also, Horst Zellmer hat in seiner Auszeit eine Freizeit mit Menschen mit Behinderung mitgestaltet und hat dabei Gott in besonderer Art und Weise erleben dürfen. Jetzt vielleicht die Frau, alleine auf dem Bild meine ich, sie sitzt unter einem Apfelbaum. Das ist jetzt dieses Bild nicht. Und wir haben auch ehrlich gesagt ein wenig Zeitdruck. kein Bild von einer Frau. In diesem Fall macht natürlich mein Mann sich auf eine gewisse Ansage nach dem Gottesdienst gefasst. Versuch bitte das nächste Bild. Das sind Martina und Norbert Vogel auf einer Radtour. Und sie haben herzliche Grüße bestellt und haben gesagt, sie hören in ihrer Auszeit unheimlich gern Predigten. Die haben wir lang genug gesehen. Du darfst gern das nächste Bild. Was soll ich tun? Die ganze Moderation basiert noch auf mehr Bildern. Es gibt noch so ein Bild von einem wunderschönen Garten. Ah, ja, auch das zeigt ja die aufgeschlagene Bibel, die Brille, damit man Gottes Wort ganz klar erkennt, die Tasse Tee und der Blick auf die wunderschönen Blumen. Ein Gruß zur Entspannung noch einmal als Thema Auszeit. Vielen Dank, das waren die Bilder, die ich bekommen habe und euch gerne zeigen wollte. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Ankündigungen. Heute ist sozusagen Großkampftag, wurde mir gesagt, für Ostergarten. Deshalb können alle die, die sich in leitender Position befinden, schon mal sich quasi auf den Weg nach vorne machen. Und ich beginne aber mit einer ganz erfreulichen Ankündigung. Der Crossover hat vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen Waffeln verkauft. Und dieser Waffelverkauf war zugunsten der Heizungsanlage und er hat 215 Euro eingebracht. Dankeschön. Und alle, die jetzt so traurig sind, weil sie sagen, oh, ich habe gar keine Waffel gekauft, das ist natürlich super schade, denn sie waren sehr lecker, aber die vielleicht sagen, oh, ich hätte ja auch so gerne für unsere Heizung gespendet, die haben jetzt bombastisch Gelegenheit dazu. Wir sammeln jetzt die Kollekte ein und die ist bestimmt für die Belange der Gemeinde und das, so hat Frank Dustmann mir versichert, ist im Moment hauptsächlich die Heizung. Da die Heizung groß und teuer ist, sucht nicht erst im Kleingeldfach. Gutes Gelingen wünsche ich. So, und nun steht hier aber wirklich die ganze Palette. Du solltest als Letzte sprechen. Als Erste. Oh. Ich gehe mal ganz bescheiden zur Seite.
Ich bin Dagmar vom Gebetsteam. Und der Ostergarten braucht Gebet. Und der Ostergarten braucht auch Mitarbeiter. Und deswegen möchte ich euch alle, die ihr hier seid, bitten, im Gebet vor Gott zu gehen und zu fragen, ob ihr da mitarbeiten sollt und in welchem Bereich. Denn der Ostergarten ist eine fantastische Botschaft, die wir in die Welt in Dortmund hinausgeben können, Gottes Wort weiterzugeben.
Ja, mein Name ist Rainer Klute und ich habe die Gesamtleitung. Mit dem Ostergarten habe ich vor allen Dingen in dieser Phase wie jetzt zu tun, wo es darum geht, das zu organisieren, Mitarbeiterwerbung zu machen, diese Anmeldebögen und Datenschutz und diesen ganzen organisatorischen Krempel zu erledigen.
Ich bin verantwortlich für den Gesprächsdienst. 3.500 Menschen sind letztes Jahr durch den Ostergarten gegangen. Wenn du Spaß an Kontakten hast, wenn dir Smalltalk leicht fällt, und du ein Herz für Menschen hast, dann trag dich bitte ein für den Gesprächsdienst. Nee, aber die sind
nicht angenommen. Ja, ich bin Stefan Rolfing. Ich leite hier traditionell das Rohbauteam, bin fürs Grobe zuständig, wer also gut mit anpacken kann. Wir bauen den Ostergarten am 17.03. am Sonntag nach dem Gottesdienst auf, zumindest das Grobe. Und am 23.04. quasi Osterdienstag wird wieder abgebaut. Da suche ich noch ein paar helfende Hände.
Hallo, ich bin Damaris Finger. Ich leite mit ein paar anderen Leuten gemeinsam das Café-Team. Das Café ist immer bei den Führungen nachher unten im Café Q. Und das ist, damit die Leute einen Kaffee trinken können, Kuchen essen können. Und dafür brauchen wir zum einen Kuchen, als auch freuen wir uns über Mitarbeiter, die uns unterstützen, da Kuchen rausstellen, Kaffee verkaufen und ähnliche Sachen machen.
Ich bin Lena, ich leite das Gestaltungsteam mit Hille und Marinka und wir brauchen ganz dringend Hilfe für 2 Phasen. Einmal für die Gestaltung vom Herzstück des Ostergartens, dafür brauchen wir Leute, die Steine schleppen, die verschiedene Materialien mit uns aufbauen und die in der zweiten Phase das Ganze wieder mit uns abbauen in den Osterferien und natürlich auch die anderen Materialien helfen abzubauen.
Ja, mein Name ist Christian Kneipp. Ohne mich bleibt es im Ostergarten tonlos und dunkel. Und dementsprechend bräuchte ich eventuell noch die eine oder andere helfende Hand, die mit Kabel ziehen und das Ganze hinterher auch wieder aufrollen, wenn der Ostergarten denn gelaufen ist, weil alleine kann ich das nicht stemmen.
Ja, mein Name ist Christel Knips und ich leite mit der Tanja Beckmann zusammen den Ordnerdienst. Unser Ordnerteam leitet, also wir führen durch den Ostergarten und sehen zu, wir führen nicht, sondern wir sehen zu, dass da immer in einem betriebsfähigen Zustand bei jeder Führung ist. Außerdem fungieren wir als Allround-Manager. Ja. Also wir haben jetzt, ich sag mal, wir haben 8 Mitarbeiter und wir haben ungefähr 230 Stunden zu stemmen und vielleicht bekommt ja der eine oder andere doch noch Lust, uns zu unterstützen. Danke.
Ja, ich habe keinen Ton. Geht auch so. Ich finde, wir sollten erst mal klatschen und Applaus geben. Das sind nun alles ganz mutige Menschen, die in vollem Vertrauen auf Gott, dass wir genügend Mitarbeiter bekommen, hier vorne stehen und sich für Leitung eingetragen haben. Und ich freue mich darüber. Bevor wir jetzt so in die Arbeit gehen, tut ja immer gut, nochmal zu entspannen. Und ich sage nur 2 Sachen von der Rückseite an. Das eine ist für die Frauen. Am Feiertag, dem Donnerstag, feiert die Atempause mit hörendem Gebet. Sie machen keine Pause und das leitet die Doro Gersdorf. Es findet auch Pilates statt. Das ist immer gut, dahin zu gehen. Da könnt ihr nämlich auch gut schleppen und danach euren Rücken dehnen. Für die Männer gibt's auch was. Die sind nächstes Wochenende auf Freizeit. Und so wie ich es verstanden habe, kann man sich noch anmelden. Ich weiß es aber nicht genau. Der Thilo Masur ist erster Ansprechpartner. Und dann möchte ich noch wieder was für beide Geschlechter ankündigen. Das ist der Lighthouse-Gottesdienst am nächsten Sonntag. Danke euch allen. Du wolltest noch, ne? Genau, ganz speziell für die Kinder ansagen. Das wird jetzt der Stefan Rolfing machen. Gut, dass ich dich noch...
Gut, ja, eine habe ich auch noch. Der 31.10. verursacht bei Eltern immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn sie daran denken, dass sie die Tür aufmachen und da stehen die Nachbarkinder und da muss man irgendwas erklären den Kindern. Also ich habe da mal so ein bisschen schlechtes Gefühl. Wir haben eine Alternative anzubieten vom KIGO. Und zwar machen wir am Mittwoch auf Donnerstag eine Übernachtungsaktion für Kinder.
Ja, jetzt geht's hier wie mir gerade.
Gemeinde, genau. Ab 17 Uhr geht's los und am 1.11. am Donnerstag können die Kinder um 10 Uhr wieder abgeholt werden. Wer also den Kindern eine Alternative bieten möchte und keine Erklärungsnöte an der Haustür haben möchte, der kann die Kinder zu uns gerne noch schicken und bei mir melden. Danke.
Ich danke dir. So. Wir wollen wieder gemeinsam singen. Ganz bewusst habe ich das nächste Lied ausgesucht, das heißt Allein deine Gnade genügt. Der Gregor sprintet schon hin, wunderbar. So, ihr Lieben, das ist jetzt der Teil, der unter den Moderatoren immer genannt wird, Hinführung zur Predigt. Und ich will euch einfach mal so ganz von Anfang mit in meine Vorbereitung reinnehmen. Ich saß also im Urlaub in Kreta und dann bekam ich etwas später das Thema. Und da dachte ich so im ersten Moment, mein Stichwort war Sex. Der Erste, der irritiert reagierte, war natürlich mein Mann, denn der kennt seine Frau und weiß, dass die immer gerne so leicht autobiografische Züge vielleicht da reinbringen möchte. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel Entscheidung ich zu meinen Gunsten bringen konnte, weil ich immer mal wieder erwähnte, dass ich demnächst Moderation habe. Es war herrlich. Ja, Sex, das ist ein Thema, darüber spricht man nicht unbedingt öffentlich und schon gar nicht in einem Gottesdienst. Und doch hat unsere Gemeindeleitung und hat unser Pastor ganz klar entschieden, ja, dazu soll es einen Gottesdienst geben, dazu soll es eine Predigt geben. Denn das Thema bewegt uns. Und wir sind mitten in die Welt gestellt und dort ist das Thema Sex allgegenwärtig. Ich habe natürlich in letzter Zeit besonders darauf geachtet und ja, es ist so. Und deshalb ist es gut, dass wir uns als Gemeinde mit diesem Thema auseinandersetzen und das auch in einem Gottesdienst tun. Wenn man dann so weiter in der Vorbereitung geht, dann ist das so, dass man sich mit den einzelnen Teams abspricht und natürlich sich auch mit dem Pastor trifft. Und ich will euch nur mal so in die ersten Ermutigungen mit reinnehmen. Ich komme also bei Rolf ins Büro und der sagt als erstes fast, boah Silke, so viel über Sex nachgedacht wie in den letzten 3 Wochen habe ich das letzte Mal, als ich ungefähr 15 war. Es ging so weiter. Aus der Anbetungsbandleitung erreichte mich die Mail, boah, ich bin ja echt gespannt, was bei dem Thema rauskommt. Und die Anbetungsleitung, die meldete gerade zurück, cool, sowohl der Pastor als auch du haben genauso geantwortet. Wir sind auch gespannt. So ist es. Und dann kam Rolf nun gerade in den Gottesdienstraum und sagte, boah, mir ist warm, ich könnte eigentlich das Jackett ausziehen. Und dann sagte ein wohlmeinender, frommer Bruder, ach, bei dem Thema, da lässt das Jackett lieber mal an. Ja, ihr seid alle gespannt, was rauskommt. Ich sag euch, was rauskommt. Er, Paul Pinguin. Viele von euch wissen, ich bin mit Leib und Seele Grundschullehrerin und gerade jetzt bin ich Mama einer Pinguinklasse. Ich mag Pinguine. Mein Mann auch. Aber warum ich Pinguine mag, das ist ganz einfach. Guckt mal, so ein Pinguin, der hat keinen Hals und keine Taille und trotzdem sieht er immer elegant aus. Der Pinguin an sich, weshalb ich ihn ausgesucht habe, und da hätte ich jetzt gerne das erste Bild, das mit den Pinguinen. Der Pinguin lebt in riesigen Kolonien. Die sind bis 2500 Vögel. Und, sehr interessant, ein Pinguin geht eine lebenslange Partnerschaft ein. Jetzt fragst du dich, da sieht ein Pinguin ja aus wie der andere, wie findet der seinen Pinguin wieder? Tja, und da sind die ganz geschickt. Also, um ihre Körpertemperatur zu halten, leben die in so großen Huddles. Das sind solche Rundungen. Und die gehen sozusagen immer von der Mitte bis nach außen und wieder hin und her, wie so eine Spirale, ständig. Aber damit sie ihren, also der Pinguinmann, seine Pinguinfrau nicht verliert, sind sie im ständigen Körperkontakt. Die leben, solange sie als Paar zusammenleben, vollkommen von der Körperbewegung, vollkommen synchron. Das kann man nachgoogeln. Ich habe das auch getan. Also die berühren sich immer. Und wenn diese Brunftzeit ist und die auf Futtersuche gehen und einer immer das Ei bewacht, dann verständigen sie sich über Laute. Und diese Laute sind pro Pinguinpaar vollkommen identisch. Das heißt, wenn Pinguinfrau ruft, antwortet nur der Pinguinmann, der den gleichen Laut hat. Und so verständigen die sich. Wenn die in diesem Huddle sind, wo sie keine Brutzeit haben, dann ist die Pinguinfrau still, damit es keine Verwechslungen gibt während der ganzen Geräuschemacherei. Das ist der Grund, warum mein Mann Pinguine toll findet. Nun gibt es, der Pinguin ist bei weitem nicht das einzige Exemplar aus dem Tierreich, was eine nach Möglichkeit lebenslange monogame Partnerschaft eingeht. Dann würde ich gerne das zweite Bild haben. Könnt ihr das gut erkennen? Das sind vollkommen niedliche, leider ist zu viel Licht, das sind vollkommen niedliche kleine Springaffen. Auch Springaffen leben ihr ganzes Leben lang als Paar zusammen. Die trennen sich gar nicht. Die haben so einen langen Ringelschwanz, dass sie auch bei der Futtersuche immer mit so ein bisschen Geringel verbunden bleiben. Und auch ihre Jungen ziehen sie gemeinsam auf und haben sie sehr nah. Jetzt könnte man denken, wenn man so süß ist, ist das auch nicht einfach. Aber bei dem nächsten Exemplar werdet ihr sehen, lebenslange Partnerschaft, es kommt nicht nur auf Schönheit an. Das nächste Bild kannst du mir gerne zeigen. Das ist da. Ja, das sind zwei grässlich-hässliche Rabengeier. Aber bei dem Rabengeier ist selbst in der DNA nachgewiesen, dass er seinen Partner ein Leben lang begleitet und auch ernsthaft trauert, wenn der Partner stirbt. Ähnlich verhält sich ja auch der Höckerschwan, aber den wollte ich jetzt nicht nehmen, damit ihr seht, es kommt nicht nur auf Schönheit an. Das nächste Bild zeigt nochmal so ganz niedliche Exemplare. Ich war kurz davor, sie zum Haustier zu machen. Das sind Präriewühlmäuse. Präriewühlmäuse haben ein gestaffeltes Paarungsverhalten. Sie probieren es erst einmal und wenn es gut klappt, dann ein zweites Mal und dann bleiben sie auch für immer zusammen. Und das erstaunlichste Beispiel finde ich das nächste Foto. Das sind nämlich Termiten. Und bei den Termiten, da zeigt sich wirklich eine Parallele. Das Weibchen sucht seinen Partner lebenslang. Man hat die mit so, wie heißen die noch? Egal, man hat die mit was versehen, dass man es kontrollieren kann. Auf jeden Fall das Weibchen, das sucht sich den Partner mit dem größten Kopf aus. Das Männchen dagegen sucht sich den Partner mit dem dicksten Hinterleib aus und achtet auf ein gebärfreudiges Becken. Wenn die beiden Wünsche erfüllt sind, dann bleiben die, krabbeln die also wirklich ein Leben lang miteinander rum. Man vermutet, ich sage euch gleich den Grund, dass man sonst diesen ganzen Termitenbau nicht schaffen könnte zu bauen. Deshalb krabbeln die immer schön nebeneinander und arbeiten sozusagen Bein an Bein. Das sind die Beispiele aus dem Tierreich für lebenslange Partnerschaften. Aber es gibt natürlich auch noch die anderen. Und da hätte ich jetzt gerne das Bild von der Kohlmeise. Ist sie nicht süß? Ist sie nicht unschuldig? Ich kenne viele von uns, die freuen sich immer, wenn die Kohlmeise im Garten ist, werden die gefüttert. Ganz herzige Vögelchen. Aber unsere Kohlmeise hat es faustdick hinter den Ohren. Zur Paarungszeit sitzen Männchen und Weibchen abwechselnd auf den Eiern, um die zu brüten. Wenn das Männchen auf den Eiern sitzt, fliegt das Weibchen los, angeblich um Futter zu suchen. In Wahrheit muss aber nur irgendein anderer Kohlmeisenmann zwitschern, schon biegt die ab zum Stelldichein in die Buchsbaumhecke. Und das Ei, was sie dann empfängt, das schiebt sie dem gehörenden Kohlmeisenmann unter, der ja treu und brav auf den Eiern gesessen hat. Und das macht die nicht nur einmal, das macht die bis zu 7 Mal. Ansonsten ist er natürlich nach wie vor niedlich. Man sieht es ihr ja nicht an. So, das war meine Hinführung. Und jetzt kommt der Rolf mit der Predigt.
Ja, also nach diesen Einblicken in die Tierwelt, jetzt auch ein Einblick in die Bibel. Und wir werden Parallelen entdecken. Der Predigtext aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 39. Ich lese uns mal die Verse 1 bis 21. Josef war von den ismaelitischen Kaufleuten nach Ägypten gebracht worden. Ein Mann namens Potiphar, ein Hofbeamter des Pharaos, der Befehlshaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn den Ismaelitern ab. Josef wurde in seinem Haus beschäftigt. Gott aber half ihm, sodass ihm alles glückte, was er tat. Weil der Ägypter sah, dass Gott Josef beistand und ihm alles gelingen ließ, fand Josef seine Gunst. Er machte ihn zu seinem persönlichen Diener, übergab ihm sogar die Aufsicht über sein Hauswesen und vertraute ihm die Verwaltung seines ganzen Besitzes an. Von diesem Zeitpunkt an lag der Segen Gottes auf Potiphar. Josef zuliebe ließ Gott im Haus und auf den Feldern alles gedeihen. Sein Herr überließ Josef alles und kümmerte sich zu Hause um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Josef war ein ausnehmend schöner Mann. So kam es, dass Potiphars Frau ein Auge auf ihn warf. Eines Tages forderte sie ihn auf: Komm mit mir ins Bett. Josef wies sie ab. Mein Herr hat mir seinen ganzen Besitz anvertraut und kümmert sich selbst um nichts mehr in seinem Haus. Er gilt hier nicht mehr als ich. Nichts hat er mir vorenthalten, außer dich, seine Frau. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und mich gegen Gott versündigen? Tag für Tag redete sie auf Josef ein, aber er gab ihr nicht nach. Einmal hatte Josef im Haus zu tun. Niemand von der Dienerschaft war gerade in der Nähe. Da hielt sie ihn an seinem Gewand fest und sagte: Komm jetzt mit ins Bett. Er riss sich los und lief hinaus. Das Gewand blieb in ihrer Hand zurück. Als sie merkte, dass Josef fort war und sie sein Gewand in der Hand hielt, rief sie die Dienerschaft herbei und sagte: Seht euch das an. Mein Mann hat uns diesen Hebräer ins Haus gebracht, der nun seinen Mutwillen mit uns treibt. Er drang mit mir ein und wollte mit mir ins Bett. Da habe ich laut geschrien. Und als er mich schreien hörte, ließ er sein Gewand neben mir liegen und rannte davon. Sie legte Josefs Gewand neben sich und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. Auch zu ihm sagte sie: Dein hebräischer Knecht, den du ins Haus gebracht hast, drang bei mir ein und wollte sein Spiel mit mir treiben. Und als ich laut zu schreien anfing, ließ er sein Gewand neben mir liegen und rannte davon. Als Potiphar das hörte, packte ihn der Zorn. Er ließ Josef festnehmen und in das königliche Gefängnis bringen. Soweit. Man könnte diese Geschichte auf die platte Formel bringen: Eine sexbesessene Frau macht sich an einen prinzipientreuen jungen Mann heran, der sich aber nicht beirren lässt und verleumdet ihn dann aus Enttäuschung und Verletzung bei ihrem Ehemann, was dazu führt, dass der prinzipientreue junge Mann im Knast endet. Die Moral von der Geschichte wäre dann: Tugend lohnt sich nicht. Eine solche Sicht, finde ich, verbaut den Zugang zu dieser biblischen Geschichte. Das ist zu einfach. Das ist nicht die Absicht dieser Geschichte. Die Formel sexbesessene Frau, prinzipientreuer Mann trifft nicht den Kern der Sache. Sexualität ist etwas Geheimnisvolles. Das greift in die Wurzel unseres Menschseins hinein, ist tief verwoben mit unserer Identität. Einfache moralische oder biologische Theorien erfassen nicht das Wesen von Sexualität. Warum wollte die Frau des Potiphar Sex mit Josef? Was könnte es gewesen sein, dass sie, die vornehme Dame der ägyptischen Gesellschaft, ihr Mann hatte ja eine sehr exponierte Stellung als Oberster der Leibwache, das heißt, er war im engsten Zirkel um den Pharao, genoss Vertrauen. Was brachte sie dazu, auf dieses aus ihrer Sicht sexuelle Abenteuer loszugehen? Und ich möchte uns einfach mal so im Nachdenken 5 mögliche Gründe vorstellen. Vielleicht hatte sie Langeweile. Wahrscheinlich war ihr Mann oft außer Haus in beruflichen Angelegenheiten. Dann blieb sie allein zurück und langweilte sich. Vielleicht hatte sie den Wunsch, ich möchte etwas Spannendes erleben. Vielleicht dachte sie, Sex könnte mein langweiliges Leben etwas spannender machen. Und wenn es so war, dann war sie nicht sexbesessen, sondern wollte einfach mal etwas ausprobieren. Und der Wunsch nach Abenteuer ist auch heute oft ein Motiv für Sex. Viele Seitensprünge sind so entstanden. Vielleicht suchte sie aber auch einfach Bestätigung für ihre weibliche Attraktivität. Die Frau des Potiphar war etwas älter als Josef. Der war ja noch im Teenageralter. Vielleicht sagte sie sich, ich möchte einmal testen, wie attraktiv ich noch bin. Ich möchte ausprobieren, ob ich noch auf jüngere Männer wirke. Bin ich noch attraktiv oder gehöre ich schon zum alten Eisen? Das ist eine Frage, die sich auch heute Frauen und natürlich auch Männer stellen. Und weil diese Frage so aktuell ist, gibt es zum Beispiel in Deutschland 1 Million Schönheits-OPs in Deutschland pro Jahr. An Nasen, Lippen, Brüsten oder Wangen, um attraktiver und begehrenswerter für das andere Geschlecht zu sein. Das Problem dahinter ist, dass Menschen zutiefst verunsichert sind. Was bin ich wert? Bin ich überhaupt etwas wert? Und die Erfahrung, ich habe Anziehungskraft auf das andere Geschlecht, gibt ihnen für einen kleinen Moment die Sicherheit, die ihnen sonst fehlt, die sie nicht in sich tragen. Vielleicht, das ist die dritte Möglichkeit, war es für sie ein Machtspiel. Die Frau des Potiphar wird in dieser Geschichte als ein erfolgsorientierter Typ beschrieben. So eine Frau, die immer bekommt, was sie will. Wir lesen, sie findet Josef attraktiv und sehr direkt sagt sie ihm, fast wie ein Befehl, wörtlich kann man das so übersetzen, muss man das übersetzen, schlaf mit mir. Und Josef sagt ganz klar Nein zu ihrem eindeutigen Angebot. Trotzdem macht sie sich Tag für Tag immer wieder an Josef heran und wiederholt das Angebot. Josef bleibt bei seinem Nein immer wieder. Schließlich wird sie handgreiflich, will ihn ins Bett ziehen. Josef reißt sich los, läuft hinaus, sein Gewand bleibt in ihrer Hand. So, und dann ruft sie ihre Dienerinnen herbei und sagt, seht euch das an. Mein Mann hat uns diesen Hebräer ins Haus gebracht, der nun seinen Mutwillen mit uns treibt. Was passiert hier? Sie solidarisiert sich mit ihren Angestellten gegen ihren Mann. Sie appelliert auch an den Neid und die Ausländerfeindlichkeit ihrer ägyptischen Angestellten. Dieser Hebräer, dieser Ausländer. Und indirekt beschuldigt sie ihren Mann. Das ist ja auch ganz einfach. Die Angestellten haben immer etwas zu mäkeln an dem Chef. Und sie sagt, solidarisiert sich mit ihm, sagt, er hat ihn gebracht. Jetzt seht ihr, was dabei herausgekommen ist. Und wenn sie sagt, der nun seinen Mutwillen mit uns treibt, dann schwingt da so schwingt im Hebräischen mit, dass sie Josef beschuldigt. Er ist mir zu nahe gekommen. Dieser Ausländer hat mich begrapscht. Er wollte mich vergewaltigen. Und sie erklärt sich für unschuldig. Da habe ich laut geschrien. Ich war das Opfer. So versucht diese Frau geschickt, alle auf ihre Seite zu ziehen. Und die Begegnung mit ihrem Mann dann etwas später inszeniert sie wie im Theater. Sie bleibt sitzen oder liegen auf ihrem Bett. Das Gewand von Josef lässt sie demonstrativ neben sich liegen und so wartet sie stundenlang, bis ihr Mann kommt. Um ihm dann zu zeigen, guck mal hier, so war das. Hier kannst du sehen, wie im Krimi, der Tatort. Und dann gibt sie ihm die Schuld an dem ganzen Vorfall. Dein hebräischer Knecht war das, den du ins Haus gebracht hast. Man gewinnt den Eindruck, diese Frau weiß, was sie will und sie kann es immer so hindrehen, dass sie es auch kriegt. Vielleicht sagte sie sich, ich will diesen Josef und ich werde ihn kriegen. Ein Machtspiel. Und wenn sich Josef auf eine Affäre mit ihr eingelassen hätte, dann wäre er ihre Marionette gewesen, völlig ausgeliefert. Dann wäre er erpressbar gewesen. Und wenn sie das nächste Mal Schlaf mit mir gesagt hätte, dann hätte er keine Wahl mehr gehabt. Vielleicht aber war sie auch verliebt. Josef sah sehr gut aus. Das hatte er wohl von seiner Mutter Rahel geerbt. Also Josef war jung, attraktiv und erfolgreich. Und man sagt ja auch, Erfolg macht sexy. Vielleicht verliebte sich Potiphas Frau unsterblich in Josef. Und gegen Verliebtsein kann man etwas oder nichts tun? Zunächst als Gefühl nichts. Verliebtsein ist eine geheimnisvolle Anziehungskraft, ist eine Faszination, das unterliegt nicht unserem Willen. Dem Willen unterliegt allerdings, was wir aus diesem Gefühl machen, wie wir mit diesem Gefühl umgehen. Es gibt Leute, die leiten aus der Tatsache, dass sie sich verliebt haben, Rechte ab. Zum Beispiel das Recht, in eine Ehe einzubrechen. Ich habe mich in diesen Mann verliebt. Schade, dass er noch verheiratet ist, aber mein Verliebtsein gibt mir das Recht auf ihn. Oder ich hatte mal ein Gespräch mit einer Frau, verheirateten Frau, und sie sagte mir, ja, wenn mein Mann sich anders verlieben sollte, dann muss ich ihn gehen lassen. Ja, also dieses Empfinden, verliebt sein, das gibt mir ein Recht. Vielleicht war die Frau Potiphas schlicht und einfach verliebt, ihr Mann war oft weg, Josef sah sie oft, sie hatte den Wunsch, ihm nahe zu sein und hatte vielleicht so ihre Träume und Fantasien, wie schön das mit ihr und Josef werden könnte. Eine letzte Möglichkeit, sie war vielleicht sexuell unbefriedigt. Potiphar war ein Hofbeamter oder Kämmerer des Pharao. Und das hebräische Wort für Hofbeamter kann auch Eunuch bedeuten, also ein kastrierter Mann. Im damaligen Ägypten konnten Eunuchen verheiratet sein. Und wenn das die richtige Übersetzung ist, dann hat seiner Frau einiges gefehlt. Sie hatte eine Seite des ehelichen Lebens nicht spüren können. Sie hatte einen Mangel, ein Nachholbedürfnis. Vielleicht dachte sie, mir wird etwas vorenthalten. Ich will einmal die körperliche Liebe in einer Form erleben, wie mein Mann sie mir nicht geben kann. Soweit. Diese fünf Möglichkeiten zeigen, Sexualität ist eine starke Kraft, die uns manchmal aufwühlt, aber sie enthält in sich keine klare Richtung. Sexualität ist wie ein Fahrzeug mit einem kraftvollen, starken Motor, das aber ein Lenkrad braucht. Stellt euch das vor. Du setzt dich in einen klassischen Sportwagen, drehst den Zündschlüssel um, lässt den Motor an, lässt das Lenkrad los und gibst Gas und sagst, irgendwie wird sich das ergeben, wohin wir fahren. Höchstwahrscheinlich wird sich eine schmerzhafte Überraschung ergeben. Also, so wie ein Auto ein Lenkrad braucht, um die Kraft des Motors in eine bestimmte Richtung zu lenken, so braucht menschliche Sexualität ein Lenkrad und natürlich jemanden, der lenkt. Wer sich den Impulsen, den sexuellen Impulsen, die in uns aufsteigen, ohne jede Kontrolle überlassen würde, ob Mann oder Frau, würde in ziemlich kurzer Zeit sein Leben in den Graben fahren. Kulturelle Leistungen wären dann unmöglich, Verantwortung für Menschen zu übernehmen wäre ebenso nicht mehr möglich. Denn sexuelle Anziehungskraft ist in sich gestreut, kann mich mal auf diesen, mal auf jenen und manchmal auch auf mehrere Menschen fixieren. Und menschliche Sexualität ist jederzeit abrufbar, anders als bei Tieren. Ein kleines Bild im Internet reicht aus. Unsere westliche Kultur hat sexuelle Reize überall postiert. Vor allem in der Werbung sehen wir das. Sex sells. Also es gibt fast kein Produkt, was nicht irgendwo auch mit sexuellem Reiz vermarktet wird. Und wer dem jederzeit nachgibt, endet im Chaos. Und dann noch ein Punkt, menschliche Triebstruktur, generell ob Sexualität oder Essenstrieb, ist nicht eindeutig. Also wir machen zum Beispiel Diäten, weil der Nahrungstrieb uns nicht eindeutig leitet, richtig zu essen. Auch unser Schlafbedürfnis ist nicht eindeutig. Also wir sehen, alle Bedürfnisse, die wir haben, brauchen ein Lenkrad. Sexualität braucht eine Richtung und jemanden, also du und ich, die verantwortlich am Lenker sitzen. Was aber sind hilfreiche Werte und Maßstäbe, damit Sexualität menschlich bleibt? In welche Richtung, anders gefragt, sollten wir denn lenken? Und jetzt komme ich zu dem, was auch im Thema steht. Sexualität ist eine Sache des Vertrauens, nicht zuerst eine Frage von Prinzipien. Warum sagte Josef nein? Und um ihn besser verstehen zu können, lass uns erstmal der Frage nachgehen, was hat Josef dadurch aufgegeben, als er nein sagte? Oder andersherum, was hätte für ihn dafür gesprochen, ja zu sagen? Auch wieder so 5 Punkte. Erster, Neugier. Der Josef war an den Maßstaben der damaligen Kultur gemessen sicherlich ein junger Mann ohne sexuelle Erfahrung. Hier bot sich ihm die Chance, dass eine reife Frau ihn einführte in die Geheimnisse von Sex. Aber er sagte nein, weil ihm klar war, das hier ist keine Pralinenschachtel, aus der ich mal naschen kann. Sex mit der Frau von Potiphar wird gravierende Folgen haben. Das war ihm klar. Er wusste, das kann ich nicht einfach mal unverbindlich ausprobieren. Das wird weitergehen. Vielleicht Selbstbestätigung. Josef konnte sich ja geschmeichelt fühlen. Für ihn als Sklaven interessierte sich eine Frau, eine Dame der höheren Gesellschaft. Das wird ja immer besser. Erst ehrt mich mein Chef und jetzt macht mir seine Frau auch noch so ein Angebot. Aber er lehnte ab. Er sagte nein. 3. Grund für ihn, warum er vielleicht auch hätte ja sagen können oder vielleicht sogar besser hätte ja gesagt. Josef hätte sich sagen können, ich arbeite hart, ich tue mehr, als mir aufgetragen ist. Ein bisschen Spaß braucht der Mensch. Und hier kommt der Spaß wie auf einem Tablett serviert. Dieses Motiv wäre für uns in unserer Kultur sicherlich ein Hauptmotiv. Wir haben Sexualität aus ihrem Kontext mit Familie, Partnerschaft auf Lebenszeit und Kindern herausgelöst, um sie als einen Artikel Sex pur anzubieten. Und das wird dann so exemplarisch deutlich an diesem Begriff One-Night-Stand. Einmal Sex und dann sieht man sich nicht wieder. Menschliche Bindung ist nicht im Blickfeld. Es geht nur um ein Abenteuer für eine Nacht oder wann auch immer. Für beide Seiten ist das klar und Sex ist wie ein Gläschen Cognac oder ein schönes Essen, ein Konsumartikel. Josef sah das anders. 4. Motiv, was Josef hätte bewegen können, ja zu sagen, Ruhe. Josef hätte ja sagen können, um diese Frau endlich loszuwerden. Immer wieder baggerte sie ihn an, er hätte mürbe werden können. Ich will es eigentlich nicht. Aber, Entschuldigung, ich will es eigentlich nicht, aber es geht mir auf den Geist, diese ständige Anmache. Und wenn ich da einmal nachgebe, dann bin ich sie los. Aber hat er nicht gemacht. Ganz ähnlich ist das heute, wenn zum Beispiel ein Mädchen zu ihrem Freund sagt, wenn ein Mädchen einen Freund hat, der zu ihr sagt, wenn du mich liebst, dann schlaf mit mir. Und wenn er eindringlich genug ist, gibt sie möglicherweise nach, oder das kann ja auch umgekehrt sein, weil sie hofft, dass es ihrer Beziehung gut tut, aber die Erfahrung zeigt, dass es oft eher das Gegenteil ist. 5. Motiv. Für Josef ja zu sagen, er hätte sagen können, ich bin ein soziales Wesen, also das Stichwort Mitleid. Ich bin ein soziales Wesen, ich helfe dieser Frau, sie braucht das, sie braucht diese Zuwendung, sie ist in Not, ich helfe ihr. Ist gar nicht so abwegig, kenne ich auch aus Gesprächen, die ich geführt habe. Ehebruch wird gerechtfertigt als eine Art Samaritertat. bekommt den hehren Schein der Selbstlosigkeit. Warum hat Josef das alles, was möglicherweise wahrscheinlich in seinem Kopf vorgegangen ist, nicht in sein Innerstes hineingelassen? Warum weigerte er sich standhaft? Warum war er so eindeutig? Warum sagte er nicht Jein? Warum ging es nicht nach dem Motto, halb zog sie ihn, halb sank er hin? Hier sind keine Vermutungen nötig. Josef hat seine Einstellung sehr präzise ausgedrückt. Wir lesen das in Vers 8 und 9. Mein Herr, sagt Josef, hat mir seinen ganzen Besitz anvertraut und kümmert sich selbst um nichts mehr in seinem Haus. Er gilt hier nicht mehr als ich, nichts hat er mir vorenthalten, außer dich, seine Frau. Das heißt, es ging Josef um Vertrauen. Und zwar Vertrauen in zwei Richtungen. Zunächst einmal war ihm das Vertrauen Potiphars wichtiger als all die Gründe, die ich jetzt aufgezählt habe. Dieser Mensch Potiphar, den würde Josef verletzen, hintergehen, enttäuschen, wenn er sich auf das Angebot seiner Frau einließe. Und Potiphar hatte viel in Josef investiert. Potiphar hatte Josef Freiraum gegeben, auch die Möglichkeit, ihn zu enttäuschen. Hier war eine menschliche Bindung zwischen Josef und Potiphar entstanden. Ein echtes Vertrauensverhältnis. Und Josef sagt, ich will diese Bindung, dieses Vertrauensverhältnis nicht hintergehen. Hier wird deutlich, Sexualität ist immer Vertrauenssache, hat immer mit Intimität zwischen Menschen zu tun, mit Nähe und auch mit Verbundenheit. Und Gottes Maßstäbe für unseren Umgang mit Sexualität sind immer so, dass wir diese menschlichen Beziehungen und Bindungen nicht beschädigen, dass wir sie nicht verletzen, dass wir sie nicht zerstören. Und das ist viel mehr, als wenn man sagt, wenn es um Sexualität geht, habe ich meine Prinzipien. Aber das Vertrauen bei Josef geht noch in eine andere Richtung. Der Vers 9 am Ende geht anders weiter, geht noch ein Stück weiter. Wie könnte ich da, sagte Josef, ein so großes Unrecht begehen und mich gegen Gott versündigen? Hier, das ist wichtig, liegt der Höhepunkt von Josefs Argumentation. Er möchte nicht Gott enttäuschen. Er möchte nicht Gottes Vertrauen in ihn enttäuschen. Und liebe Gemeinde, damit ist nicht gemeint, dass Sex Sünde wäre. Das ist in der Kirchengeschichte manchmal so gesagt worden. Zum Beispiel der Kirchenvater Augustinus hielt Sexualität für gefährlich, bedrohlich und schmutzig mit der Erbsünde verbunden. So eine Haltung, auch wenn es sie in der Kirche gegeben hat, in verschiedenen Strömungen, ist absolut unbiblisch, völlig fremd. Menschliche Sexualität ist biblisch gesehen nie unwürdig und schmutzig. Im Gegenteil, Gott lädt uns durch die Bibel ein, mit Dank und Lobpreis Sexualität zu empfinden, zu erfahren, in der Form, die Gott dafür vorgesehen hat. Also Josef meint, ich will Gott, meinen höchsten Herrn, nicht verunehren, enttäuschen, verletzen, indem ich die Ehe breche. Erinnern wir uns nochmal daran. Josef lebte in Ägypten, einen für ihn fremdes Land, und praktizierte dort seinen Glauben. Das hatte öffentliche Auswirkungen. Er wurde ja im Potiphars Haus beschäftigt. Gott half ihm, alles glückte ihm, das sprach sich herum. Der Ägypter sah es, dass Gott Josef beistand, weil Josef natürlich auch darüber sprach, dass er diesen Gott hatte und ihm vertraute. So fand Josef Gunst. Potiphar vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Also wörtlich heißt das, Gott war mit Josef und Josef folgte ihm. Die waren so enge miteinander, Gott und Josef. Gottes Segen lag auf ihm, alles gelang Josef. So. Josef hatte sein ganzes Leben Gott unterstellt. Er fühlte sich seinem Gott verpflichtet. Das war eine Bindung an Gott. Und er wusste, wenn ich jetzt die Ehe breche, dann ist das nicht nur eine Sache zwischen mir und Potiphar, zwischen mir und der Frau von Potiphar, sondern dann hintergehe ich auch meine Bindung zu Gott. Und so wie sein Erfolg Gott geehrt hatte, würde dieser Ehebruch das denkbar schlechteste Licht auf Gott werfen. Er wäre kein Zeugnis mehr für Gott. Und auch wenn die 10 Gebote erst später kamen, wusste Josef ganz genau, dass Ehebruch eben ein Unrecht gegenüber Gott sein würde. Liebe Geschwister, liebe Freunde, das ist auch heute das, was uns letztlich abhält, attraktive, aber fragwürdige sexuelle Angebote zu akzeptieren. Nur moralische Prinzipien helfen uns letzten Endes nicht, jedenfalls nicht auf Dauer. Aber wenn eine Beziehung zu Gott da ist, dann sagst du, ich will diesen Gott, der mich befreit hat, erlöst hat, geliebt hat, gesegnet hat, nicht enttäuschen und verletzen. Und dann kannst du anders reagieren. Es geht nicht um sexuelle Moral, sondern um Vertrauen. Das hier ist keine moralische, sondern eine Vertrauensfrage. Wir sprechen in unserer Zeit, in unserer Gemeinde zurzeit über Werte, die eine Beziehung, Partnerschaft ausmachen, die nach Gottes Willen Raum für Sexualität ist. Diese Werte finden wir schon ganz am Anfang in der Schöpfungsgeschichte. Ich lese das mal nach Luther-Übersetzung vor. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Hier wird etwas deutlich von dem, was Gottes Idee ist für Beziehung, Partnerschaft von Mann und Frau. Verlassen, anhangen, ein Fleisch sein. Und ich mache das mal ganz kurz. Mit verlassen ist eine Eigenständigkeit gemeint. Weder Vater noch Mutter noch andere Menschen dürfen in eine Beziehung von Mann und Frau hineinreden. Verlassen meint auch ein formales öffentliches Ritual, in dem alle erkennen, dass die zwei jetzt ein Paar sind. Damals war das so ein Ritual, da zog die Frau aus dem Heimatdorf, aus der Heimatsippe aus mit einem großen Umzug und alle wussten Bescheid. Heute in Deutschland, denke ich, ist das nach wie vor das Standesamt. Ich sage, denke ich, weil die Ehe, so sagt es Martin Luther, ein weltlich Ding ist. Das heißt, die jeweilige Gesellschaft und Kultur legt fest, welches formal öffentliche Ritual für ein Paar gilt. Und das ändert sich im Lauf der Jahre und Jahrhunderte. Und wir in Deutschland sind im Moment in einer Situation, wo unsere Gesellschaft verschiedene Wege für Öffentlichkeit für Paare anbietet. Und da müssen wir hinschauen und verstehen, was entspricht denn den Werten Gottes. Verlassen, anhangen, lebenslange Treue ist damit gemeint, Exklusivität. Also das Bild von Anhang ist aneinander kleben. Ich habe das mal gesagt, zwei Blatt Papier werden zusammengeklebt mit einem Klebstoff und dann kleben die zusammen. So hängen in einer Beziehung, so wie sie in dem Schöpfungsbericht von Mann und Frau vorgestellt wird, Mann und Frau zusammen. Sie kleben einander. Das meint lebenslange Treue, das meint auch Exklusivität, da passt keine dritte Person dazwischen. Und hier wird ganz deutlich an diesem Wert, dass Sex und Beziehung zusammengehören. Und das ist in unserer Gesellschaft ganz anders, habe ich schon vorher gesagt. Und der dritte Wert ist ein Fleischsein, das meint geistliche, materielle, körperlich-seelische und sexuelle Verantwortung der Paare füreinander. Paulus gebraucht das Bild vom Leib. Ein Leib sein, ein Fleisch sein, also für Gemeinde ja auch. Und dort sagt er, ein Glied sorgt für das andere. Also ein Fleisch sein, da ist diese wechselseitige Verantwortung. Seelisch, materiell und sexuell, körperlich gehört zusammen. Ja, und wenn wir diese Werte ernst nehmen, dann kommen wir sicherlich in Situationen, wo es interessante und attraktive Möglichkeiten gibt, unsere Sexualität zu leben, wo wir Nein sagen. Zum Beispiel wäre Sexualität, Sex mit einer Person, der ich im Grunde nicht anhangen will, lebenslang mich an sie binden will, dies entspricht nicht diesen Werten, die Gott uns im Schöpfungsbericht vorstellt. Nur mal ein Beispiel. Und dieses Nein-Sagen hat dann mit Vertrauen zu tun. Nicht geht es um die Frage, will ich einem Prinzip und Gebot folgen zuerst, sondern es geht um die Vertrauensfrage, wird Gott, wenn ich diesen Weg gehe und diesen Wert ernst nehme, mir Glück und Freude erhalten, oder wird er nur sagen, das ist falsch, das darfst du nicht, du musst es so tun. Wenn Gott mich in Situationen bringt, wo ich um seinetwillen Nein sage oder empfinde, Nein sagen zu müssen, dann will er mich schützen, nicht beschneiden. Wenn wir denken, Gott gönnt uns etwas nicht, er will uns die schönen Dinge vorenthalten, dann werden wir uns das heimlich nehmen, wovon wir glauben, er gibt es nicht. Also wir wollen in unserer Gemeinde diese Werte neu entdecken und verstehen. Und ganz klar ist, diese Werte passen nicht in den Zeitgeist um uns herum. Aber wir wollen aus diesen Werten kein Gesetz machen, dass wir dann Leuten, die das so nicht verstehen, noch nicht verstehen und leben, um die Ohren hauen. Wir wollen diese biblischen Werte in Predigten und Hauskreisen thematisieren. Und wir wollen das Vertrauen stärken, das Vertrauen zu Gott, dass das ein guter Weg ist. Stichwort Weg, wir sind überzeugt, dass es ein Prozess, ein Weg ist, diese Werte zu entdecken und danach zu leben. Für Menschen, die schon ganz lange mit Jesus leben, genauso für solche, die am Anfang eines Lebens mit Jesus stehen, und für solche genauso, die schon 20 Jahre verheiratet sind, und für solche, die ganz am Anfang ihrer Beziehung stehen. Für keinen von uns sind diese Werte Selbstläufer, abgehakt, wo wir sagen können, das haben wir jetzt alles, machen wir alles richtig. Lasst uns miteinander auf diesem Wert, auf diesem Weg sein, diese Werte zu leben. Ja, am Ende der Predigt noch der Gedanke, Konsequenz wird nicht immer belohnt, das muss ich der Ehrlichkeit halber sagen. Josef verliert das Vertrauen seines Chefs, er verliert seine Stellung, er verliert seine Freiheit und landet im Knast. Wenn wir nach den Werten Gottes handeln und leben, wird das zumindest vordergründig nicht immer bestätigt. Also wenn heute ein junger Mann oder eine junge Frau Nein sagt zu einer sexuellen Beziehung oder Erfahrung, weil sie finden, dass es noch nicht den Werten entspricht, die sie durch Gott kennengelernt haben, dann erregen sie in ihrer Umgebung nicht Bewunderung, sondern eher Mitleid. Also ist sie hässlich, sagt man, sie hat's nötig. Ist sie schön, sagt man, sie ist krank, neurotisch. Leute sind nicht begeistert. In unserer Gesellschaft gilt, I want it all, I want it now. Haben wir die sexuelle Revolution verschlafen, fragen sich die Leute. Also wir sehen, mit Gottes Werten sind wir nicht automatisch im Mainstream der Gesellschaft. Das merken wir besonders, wenn es um Geld und Sexualität geht. Und es braucht Zeit. Es braucht Zeit, diese guten Werte Gottes zu verstehen und sich darauf einzulassen, bis man dann an dem Punkt ist, wo man sagt, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Es geht wirklich darum, mit Jesus in allen Lebensbereichen unterwegs zu sein. Und das ist keine Frage von Moral, sondern von Vertrauen. Und wie wir gesehen haben, von klaren Prioritäten, dass nämlich Bindung, Vertrauen und Bindung ganz hoch oben als Priorität stehen. Die Bindung und das Vertrauen zu Gott und die Bindung und das Vertrauen zu Menschen stehen als Priorität über den Möglichkeiten, die sich ergeben, Sexualität auszuleben. Josef hat Akzente gesetzt. Ich finde, seine Direktheit ist provozierend. Wollen wir von ihm lernen? Amen.
Wir haben jetzt eine Zeit, wo wir ein paar Lieder mit euch singen wollen und wir wollen ganz bewusst Gott in den Mittelpunkt stellen und uns ganz bewusst auf ihn konzentrieren. Ihr könnt die Zeit gerne für euch persönlich nutzen, um mit Gott im Gespräch zu sein und vielleicht genau diese Frage, die Rolf am Ende gesagt hat, zu klären. Auf geht's. Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Wenn mein Herz keine Worte finden kann, weiß ich doch, wie ich zu dir beten kann. Wenn mein Herz keine Worte finden kann, weiß ich doch, wie ich zu dir beten kann. Wenn mein Herz keine Worte finden kann, weiß ich doch, wie ich zu dir beten kann. Wenn mein Herz keine Worte finden kann, weiß ich doch, wie ich zu dir beten kann. Im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben.
und führe uns nicht in Versuchung. Erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Herr, mein Wunsch ist es, dir zu gefallen. Was ich tue, soll dein Herz berühren. Lass die Liebe, die du gabst, mich neu bewegen, wie du barmherzig zu sein. Sei dein lieblicher Geist mein Begleiter, der mich mit deinem Frieden umgibt. Lass die Gleichgültigkeit meines Herzens verbrennen und Mut und Liebe bestehen. Gültigkeit meines Herzens verbrennen und Mut und Liebe bestehen. Alles lege ich in deine Hand, deinem Weg will ich vertrauen. Alles lege ich nun vor dich hin und ehre deinen Namen. Alles
Lob
dem König auf dem Gnadenthron. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott allmächtig, der war und ist und der da kommt. Die ganze Schöpfung singt und preist dich, den König. Du bist mir alles, Herr, und ich will dich ehren. Deine Schönheit
Heilig, heilig, heilig.
don't take time within, he said. He'd reveal what's to come. The thoughts in his mind, always higher than mine, and he'll reveal all to come. Take courage, my heart, stay steadfast, my soul. He's in the waiting, he's in the waiting. Hold on to your hope as your triumph unfolds. He's never failing, he's never failing. Sing praise, my soul. Find strength in joy. Let his word lead you on. Do not forget his great faithfulness. He'll finish all he's begun. Take courage, my heart. Stay steadfast, my soul. He's in the waiting, he's in the waiting. Hold on to your hope as your triumph unfolds. He's never failing, he's never failing. Take courage, my heart. Stay steadfast, my soul. He's in the waiting, he's in the waiting. Hold on to your hope as your triumph unfolds. He's never failing, he's never failing. And you who hold the stars, who calls them each by name, will surely keep your promise to me that I will rise in your victory. And you who hold the stars, your victory. calls them each by name will surely keep your promise to me that I will rise in your victory. Thank you.
Ich muss diese eine Strophe noch übersetzen. Das hat mich gerade so angesprochen. Fass Mut, mein Herz, Seele, bleib standhaft, denn du, Gott, wartest auf uns. Lass unsere Hoffnung triumphieren über alles andere, denn du irrst niemals. Darunter möchte ich ein Amen setzen. Nun gibt's viele Einladungen noch. Wenn du berührt bist, wenn du meinst, irgendwas hat dich heute so angesprochen, dass du mit Menschen darüber beten willst, reden möchtest, dann sei dir sicher, dass du hier auf dieser Seite Menschen findest, die das auf dem Herzen haben, dich und deine Anliegen zu Jesus zu tragen. Das bleibt nur bei denen und es tut unfassbar gut. Fass Mut und nutze diese Gelegenheit. Du darfst es dir auch wohlergehen lassen, auch danach noch bei einer Tasse Kaffee, Tee, Wasser, noch ein bisschen in Gemeinschaft zu verweilen. Dazu bist du eingeladen. Es gibt ein Predigt-Nachgespräch mit den Ältesten. Ist das richtig? Habt ihr? Nein, fällt heute aus. Ganz schnell wieder vergessen. Ja, weil? Stimmt. Direkt im Anschluss läuft unsere Aktion Aus Fremden werden Freunde. Das läuft schon etwas länger. Da laden Gemeindemitglieder andere zu sich nach Hause ein, zu einem schmackhaften gemeinsamen Essen. Für alle, die sich dort in die Listen eingetragen haben, sei noch mal gesagt, das ist dann heute, ziemlich direkt nach dem Gottesdienst, dass das auch keiner vergisst. Dann möchte ich hinweisen auf unsere Pinnwand. Wir haben eine Pinnwand zum Thema des Gottesdienstes eingerichtet. Die befindet sich im Internet. Als Mitglied hat man einen Zugangscode. Ist man kein Mitglied, möchte sich aber gerne äußern, seid frei, eins der Mitglieder anzusprechen. Die verschaffen euch dann gerne den Zugang. Jetzt lade ich unseren Pastor Rolf Zürus nach vorne ein, um den Segen zu sprechen.
Wir stellen uns gemeinsam unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag.